Shalom, ihr Lieben. Hallo. Yo. Ich möchte euch gerne heute und zwar auf das Buch Esther aufmerksam machen. Und zwar aus dem Grund, weil wir morgen das Purim-Fest feiern. In Israel hauptsächlich, aber auch das jüdische Volk in der Diaspora, also außerhalb von Israel, feiert morgen das Purim-Fest. Das Purim-Fest ist auf die Geschichte im Buch Esther gegründet. Und es ist kein Fest, was in der Tora als Modiim bezeichnet wird, was von Jahwe angeordnet worden ist. Ja, die Feste, die im dritten Buch Mosche 23 beschrieben sind. Aber ich sehe dieses Fest als sehr aktuell, prophetisch. Ich sehe generell die jüdischen Feste, auch Chanukka, immer dennoch voll in Gottes Zeitplan und Gottes prophetischen Geist und in Weisungen, die durch diese Feste hervorkommen. Und also für alle die, die sich damit beschäftigen wollen, auch mit dem Buch Esther und mit all dem, jetzt ist eine sehr gute Zeit, das zu tun, heute, morgen, die nächsten Tage. Auch wenn ihr wollt, könnt ihr heute auch noch fasten, wer noch nicht gefrühstückt hat oder wie ihr wollt, dann ist es auch immer ein Fasten vor dem Fest. Und einfach werde ich mit euch dort jetzt ein bisschen durchgehen wollen, um auch aktuell dieses Ganze aufzuzeigen, wie ich die Dinge verstehe, wie ich die Zusammenhänge sehe. Genau. Ich denke, viele von euch haben schon das Buch Esther gelesen. Im groben Kontext wissen wir, um was es geht. Es geht letztendlich um den ersten Holocaust in der Menschheitsgeschichte, ja, wo ein Erlass gegeben wird, dieses jüdische Volk auszurotten. Ich meine, wir kennen diesen Ausspruch und wir hören ihn sogar heute wieder. Ja, das hätte vor 50 Jahren niemand gedacht. Aber heute ist dieser Ausspruch, dieses Volk ins Meer zu scheuchen und von der Landkarte zu streichen, höchst aktuell. Okay? Wir stehen hier nicht an irgendeinem Punkt, wo mal was war und was nicht war, sondern du und ich, wir sind aufgerufen, wachsam, lautstark unsere Stimme zu erheben. Und dieses Buch Esther kann uns wirklich als Deutsche zu einer Stärke verhelfen im Geist und auch im Mut und auch in dem Moment unserer Zeitgeschichte aufzustehen und um Zions Willen nicht zu schweigen und um Jerusalems Willen nicht zu ruhen. Ja? Und da möchte ich euch einfach ermutigen, diese aktuelle Zeit, in der wir leben und dieses Buch und dieses Fest jetzt auch kommt, einfach von Gottes Geist und von Gott selbst euch zeigen zu lassen, wie aktuell es ist. Ja? Lasst uns mal im Buch anfangen zum Hintergrund. Wir wissen, der Tempel wurde von Nebukadnezar 587 vor Christus zerstört. Das jüdische Volk ist nach Babel deportiert. Sie sind gefangen, weggeführt worden. In Babel leben sie dann als Sklaven oder auch im Volk und vermischen sich und leben dort. Die Perser besiegen Babylon, dann ist es unter persischer Herrschaft und dann kommen die drei Bücher, die wir auch gut kennen: Esra, Nehemia und Esther sind so, die sind alle in diesem Zeitrahmen, wo das Volk in Israel ist und anfängt wieder Aliyah zu machen, zurückzukommen nach Israel. Ja, im Buch Esra sind die erste Rückführung unter Serubabel und unter Jeschua, dem Hohepriester. Dann die zweite Rückführung im Esra ab Kapitel 7 ist es unter dem Hohepriester Esra. Und dann die dritte Rückführung ist unter dem, was war er, Mundschenk war er, unter dem Propheten und unter dem Gottesmann Nehemia. Und Esther spielt genau in der Zeit zwischen Esra, im Buch Esra in der Mitte. Ungefähr das Buch Esther geht so um die 10 Jahre, streckt sich dieses Buch und dort spielt dieses Geschehen. Das heißt, es sind schon manche Juden auch in Zion, in Jerusalem, um den Tempel des Herrn dort zu bauen. Das sind sogar schon Juden dort. Und es sind aber noch Juden in Babylon und darunter eben auch Mordechai und Hadassa, die dann auch später Esther genannt wird, und das Volk in den verschiedenen Provinzen und in der ganzen Diaspora. Also es sind verstreut, ja. Die ganzen Juden sind wie jetzt verstreut. Für mich ist das ein ganz aktuelles Thema. Natürlich das Buch Esra, auch mit dem Auftrag, den ich empfinde. Wir als Familie haben dieses eben dort zurückzukommen, nach Zion, zurück nach Zion zu gehen, ganz praktisch, um dem Volk zu helfen, zurückzukommen und auch zu lehren. Ja, die Tora, Esra hat gelehrt, das Wort Gottes wieder reformiert, wieder hervorgebracht. Ja, das ist natürlich ein ganz starker Bezug für uns, auch mit dem Auftrag, den wir sehen, uns Christen zurückzuführen nach Zion und diese Zeit eben auch mit Nehemia dann den Tempel zu bauen, Esra Tempel bauen, was bedeutet das? All dieses ist für mich ein ganz aktueller, gottgegebener Moment, in dem wir, glaube ich, auch gerade leben, wo auch noch das Volk in der Diaspora ist, wo schon Juden auch im Land sind. Für mich sind diese Bücher wie ein Spiegel von heute. Und ich ermutige euch, diese Bücher mal zu lesen und die zu studieren. Weil ich glaube, ihr habt da genauso wie wir einfach einen Part da drin zu spielen. Und es ist einfach sehr inspirierend. Genau. Was interessant ist beim Buch Esther, fand ich oder finde ich, dass das Wort Gott kein einziges Mal vorkommt. In den anderen Büchern ist immer, und der Herr sprach dies und jenes, und der Herr erweckte den Geist von dem und dem. Ja, wie in Esther zum Beispiel. Oder der Herr. Ja, immer wieder, aber ist das Wort Herr zu finden, aber im Buch Esther ist es nicht zu finden. Und da möchte ich auch uns als Gläubige ermutigen, ja, dich und mich, dass du vorwärts gehst, auch wenn nicht immer vom Himmel eine gewaltige Stimme kommt, sondern wenn du was im Buch, das vor dir liegt, die Bibel siehst, dann hab den Mut, auch darauf zuzugehen. Wenn dort steht, tröste mein Volk, dann müssen wir keine Stimme vom Himmel hören, die uns sagt, geh doch nach Israel und tröste die Holocaust-Überlebenden, sondern dann können wir das einfach umsetzen aufgrund, weil es hier in dem Wort steht. Das ist so meine Essenz, was ich daraus lerne. Nicht nur zu warten, bis ich eine gewaltige Stimme höre. Cecilia wartet oft, bis ein Engel vom Himmel kommt. Bildlich gesprochen. Wisst ihr, wir haben manchmal so eine Furcht, Schritte zu gehen. Ja, und warten, ach, ist es Gott wohlgefällig? Aber das Wort sagt so viel aus. Gott eifert für seine Stadt. Um Jerusalems willen sollen wir nicht schweigen. Und er will Wächter auf die Mauern von Jerusalem holen. Das ist ein Auftrag. Da brauchen wir keine weitere Stimme. Da brauchen wir Gehorsam. Gehorsam dem Wort gegenüber. Und müssen das Wort einfach höher stellen als unseren Verstand. Als das, was wir meinen, richtig ist, als das, was wir meinen, vollenden zu können. Lasst uns Gott herausfordern und sein Wort prüfen mit unserem lebendigen Leben und darauf zugehen. So viel zur Ermutigung, denn ich glaube, Esther und Mordechai und die Geschichte von Esther spiegelt es sehr gut, weil dort Dinge geschehen sind, die sie getan haben, ohne dass eine gewaltige Stimme von Gott kam. Aber Gott, wissen wir auch, ist natürlich verborgen in allen Dingen mit drin verwoben. Aber, und das kann unser Fundament sein. So viel möchte ich euch dort gerne ermutigen, vorwärts zu gehen. Und jetzt lasst uns weiter mal schauen in das Buch, in das Kapitel 1. Also viele von euch kennen die Geschichte hier, ja? Also im Kapitel 1 mit der Königin Vashti, die dann ungehorsam ist. Da kann man sicherlich auch viel daraus sehen. Ich meine, dort ist natürlich auch Gottes Ordnung, wovon ich überzeugt bin, ja, dass der Mann über der Frau ist als Schutz und Segen und als Haupt für die Familie. Aber natürlich hier mit diesem König, der sie vorführt, weil während die Trunkenbolte da ihre Feier machen und sie dann nicht kommt, ist auch verständlich. Also das sind viele Dinge, wo man wirklich den Heiligen Geist fragen kann, okay, erklär mir das. Oder man lernt ein bisschen eine Unterscheidung auch zu sehen, ja, von dem König, der hier auf der einen Seite wirklich fleischlich ist und wirklich sich heidnisch verhält und dann auf der anderen Seite doch wieder sehr von Gott inspiriert, ja, dann in den nächsten Kapiteln. Also da kann man natürlich fragen den Herrn, was da wichtig ist. Im Kapitel 2 ist die Suche eben nach einer neuen Königin und auch ja, dort der König wird dargestellt, also der holt sich ein Harem zu sich in den Palast, also das ist eigentlich ja, nicht schön, aber ja, fragt Gott, was er euch da zeigt. Ich habe dort jetzt nicht so viel für mich rausgefunden. Ich habe ein paar andere Schwerpunkte, auf die ich dann mit euch eingehen werde. Und vielleicht so viel zu dem Namen Esther. Der Name bedeutet Stern. Und ihr Name Hadassah, den sie als Jüdin hatte, bedeutet Myrte. Und Myrte, wissen wir, ist eine Heilpflanze auch für Heilung. Und vielleicht ist das auch so. Und so dieser verborgene Hadassah-Name, der für die Heilung und für die Errettung steht, und dieser Stern Esther, der aufleuchtet in diesem Palast. Ja, das fand ich ein ganz schönes Bild. Was ich als Kern empfinde mit, ist Kapitel 3. Im Kapitel 3 wird uns eben diese Figur Haman vorgeführt. Und liebe Freunde, ihr habt es vielleicht schon gehört an verschiedenen Ecken, aber ich möchte es hier nochmal betonen. Dieser Geist, den Haman hat, diese Personifizierung des Bösen, der der Juden auslöschen will. Wir wissen, wer in den modernen Zeiten der größte Haman war. Ja, Adolf Hitler, der dieselbe Agenda hatte, dieses Volk auszulöschen, die Juden zu vernichten. Derselbe Geist von Haman, ja, der Geist der Amalekiter, denn Haman war ein Amalekiter. Er war der Nachkomme von Agag, in dem auch das zweite, in dem auch Samuel, im zweiten Buch Samuel, oder im ersten Buch, lasst mich sehen, im ersten Buch Samuel beschrieben ist, da kommen wir gleich hin. Ja, dieser selbe Geist operierte in Hitler und seiner Gefolgschaft, und er operiert auch heute noch in den Führern dieser Welt, die Israel auslöschen wollen. Wie gesagt, es hat sich nichts geändert, und das ist mein Appell an dich und mich. Wir müssen die Klappe aufmachen. Wir dürfen jetzt nicht mehr schweigen. Wir müssen jetzt, gerade wir als Deutsche, müssen in eine Stärke hineinkommen, wo wir mutig unsere Stimme erheben, wenn dieser Geist wieder laut wird. Und ich sage das oft zu mir, ich habe Angst vor dem Tag. Ja, wenn jetzt irgendwas in Israel passiert und die Straßen wieder voller Anti-Israel und antisemitischen Parolen sind und gerufen wird, Juden ins Gas, wie es in den letzten Jahren in Berlin stattgefunden hat und in den Großstädten, und ich das sehe und ich habe Angst vor dem Tag, weil ich nicht weiß, was ich tun muss, aber Gott sei mir gnädig und Gott sei uns gnädig, dass wir im Geiste operieren und einfach das tun, was wir dann tun müssen, mit vielleicht auch der Gefahr, dass unser Leben oder unser ja, uns was angetan wird. Und genau das ist auch das, was hier im Buch Esther symbolisiert und gezeigt wird. Es hat sich nichts geändert in einer gewissen Art und Weise. Und da möchte ich euch ermutigen, habt es im Hinterkopf. Habt es im Hinterkopf, wenn ihr dieses Buch lest, wenn ihr dort hineingeht. Und ganz spezifisch möchte ich mal gerne mit euch anschauen, und zwar zweites Buch Mose 17. Dort ist das erste Mal von diesem Geist, von dieser Haltung, von diesem Feind Israels, nämlich den Amalekitern, die Rede. Und das ist die erste Begegnung, nachdem der Exodus stattgefunden hat. Und es ist sehr interessant und wichtig, glaube ich, dass wir sehen, dass der erste Kampf nach der Freiheit Israels dieser Geist ist, dieser Feind ist, der sich dort an Israel vergreifen möchte. Und ich sehe gerade, wir haben schon 14 Minuten Aufnahme. Ich denke, ich werde zwei Teile machen heute. Ich werde jetzt mich nicht reinstressen, aber ich werde zwei Teile machen, sodass ihr heute einen oder vielleicht beide anhören könnt, und für die, die heute nicht so viel Zeit haben oder vielleicht morgen sich Zeit nehmen wollen zum Esterfest, dass ihr das beide genau hören könnt. Okay, lasst uns mal lesen. Zweites Buch Mose, 17. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mosche sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf dem Gipfel des Hügels stellen und mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mosche ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mosche, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mosche seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Für mich ist es, und auch ich habe einen guten Freund, mit dem ich diese Stelle so intensiv auch von Gott aufs Herz bekommen habe, nämlich dort sehen wir die Anbetung und den Sieg der Anbetung in dem Kampf gegen die Finsternis und gegen das Böse. Und für mich steht es ganz klar, dass Mosche dort auf dem Berg anbetet, seine Hände hebt, den Herrn anbetet und Josua in der Zeit die Oberhand gewinnt, wenn angebetet wird. Denn wenn er sich sinken lässt, da jedoch Mosches Hände schwer wurden, nahm er einen Stein und legte ihn unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser und der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Ja, die Anbetung, wenn die da ist, dann gewinnt diese Armee dort unten. Was ich jetzt noch ganz besonders in diesem Abschnitt für mich jetzt, als ich das Buch Esther gelesen habe, gesehen habe, ist, dass es auch zwei Generationen sind. Mosche, die ältere Generation, und damit spreche ich wirklich euch an, die ihr in einer älteren, ja, grauhaarigen Generation oder euch einfach, ja, wisst, was ich meine, die in dem Gebet, in der Buße, in dem Gebetskampf seit Jahrzehnten steht, ja. Und ich sage euch, dass ich als junge Generation und wir als junge Generation, die das hören und die junge Generation darstellen, wir wären nicht dort, wenn ihr nicht wärt. Und das sehe ich immer wieder, dass in dieser Zeit es so wichtig ist, dass wir zusammengehören, dass wir zusammen diesen Kampf gegen die Finsternis aufnehmen und nur so werden wir gewinnen. Und eure Gebete, eure Anbetung, die Gebete, die ihr gesprochen habt und die ihr sprecht, die helfen der jungen Generation, den Kampf zu kämpfen, der wichtig ist. Und ich sehe das sogar auch im Buch Esther. Im Buch Esther, wenn Mordechai in Sack und Asche um Gnade fleht, um Buße fleht, ist es genau das, was ich sehe, was Esther dann auch als Junge mobilisiert und in eine Vollmacht hineinkommt und sie dann auch sagt, dann faste ich 3 Tage und ich gehe zum König und wenn es mich mein Leben kostet, ich gehe diesen Kampf im Geist ein und dann tut auch Mordechai das, was von Esther befohlen wurde, ja, und dann ist eine Einheit, dann ist es ein Miteinander, dann dürfen auch die Jungen den Alten und die Alten den Jungen inspirieren ihn und diesen Kampf gemeinsam aufnehmen. Und das ist für mich gerade mit fast der Kern, wo ich euch inspirieren möchte, hier in dieser Botschaft, dass wir wirklich wachsam sind, dass wir das gemeinsam, dass wir dort gemeinsam vorwärts gehen. Denn dieser Kampf gegen Amalek ist aktuell, der ist da. Der ist noch nicht weg und er wird auch nicht weg sein, bis Jeschua wiederkommt, denn ich lese weiter. Dann sprach der Herr zu Mosche, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josua, dass ich die Erwählung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Der Herr wird ihn auslöschen, diesen Feind, aber es wird auch noch weiter diese Kämpfe geben. Und Mosche baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Banner. Indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron Jahwes. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Und das ist eine ganz zentrale Stelle für uns, dass wir wachsam sind, denn dieser Geist wird bis Jeschuas Wiederkommen nicht vorüber sein. Der Kampf gegen diesen Geist. Mosche 25, möchte ich nochmal darauf eingehen. Hier ist es selber. Vers 17. Denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als er aus Ägypten zog, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst, und dass er Gott nicht fürchtete Und wenn der Herr dein Gott dir Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden rings in dem Land, das Jahwe dein Gott dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erwählung Amaleks unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Ja, das sind krasse Worte. Das ist nicht ein immer nur gnädiger und barmherziger und Papa, und das ist ein Kriegsherr. Unser Gott ist ein Kriegsherr, der auch Krieg führt. Und jetzt könnt ihr euch natürlich, jetzt lasst uns in das Moderne reinschauen. Wie ist unsere Position, unsere Herzenshaltung zu Israel, die umgeben sind von Feinden, die umgeben sind von Führern, die das auf der Agenda haben, was Amalek auf der Agenda hat, das auf der Agenda haben, was Haman auf der Agenda hat, dieses Volk wieder auszulöschen. Ja, und jetzt gibt es Stimmen, die sich breit machen, wenn Israel sich verteidigt. Und ich weiß, Israel ist nicht perfekt, aber zum größten Teil tun sie wirklich eine super, super Sache, auch die Armee. Die helfen den Syrern, die helfen so vielen Menschen dort. Es wird natürlich nicht publik gemacht, aber wenn sie sich verteidigen, ja, weil irgendwelche Spinner anfangen, dieses Volk zu attackieren und es auslöschen zu wollen, dann wird der Schrei dieser Welt so durchdrungen von Lüge und Finsternis, dass wir, du und ich, gefragt sind, dort einen Gegenpol zu bilden. Und da möchte ich euch ermutigen, denn, und dann lasst uns mal schauen, warum glaubten wir, und ich habe mich das auch manchmal gefragt, wurde Saul so bestraft, weil er diesen Agag nicht vollständig vernichtet hat mit seinen Nachkommen und dem Vieh im 1. Samuel 15. Ja, da ist es hart. Er verliert seine Königsherrschaft, weil er eben dort ungehorsam war, weil Samuel hat es ihm gesagt, er soll den Amalekiter, den König Agag, vollständig, er soll den mit dem Bann belegen, also vollständig ausrotten, alles, was er hat. Und er hat es nicht gemacht. Und mir kam noch mal ganz neu und deutlich zum Vorschein: Saul hat nicht nur die Worte Samuels übertreten, sondern auch die Worte der Tora. Und wir wissen, dass ein König, der unter Gottes Wohlgefallen regiert, die Tora hält, ja, die der Tora gehorsam ist. Und er kannte die Tora, auch was im 5. Buch, was wir gerade gelesen haben, Gott sagt. Und auch im 2. Buch Mose, was Gott das sagt, dass diese Erinnerung von der Amalekiter, von Amalek ausgelöscht werden soll. Und er hat es nicht gemacht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt lasst uns einen Sprung machen zu Esther. Wenn nämlich Saul ihn ausgelöscht hätte, hätte es keinen Haman gegeben. Okay? Und dann sehen wir, dass dieser Fehltritt von Saul schon damals den Haman hervorgebracht hat und die Misere damals in Babel. Ja, dort in der Esther-Geschichte. So, und das haben wir, und Gott hat natürlich hier seinen Plan, gibt uns auch das Buch Esther, um dort wieder hineinzukommen, aber es ist krass, oder? Und lass uns mal kurz lesen. Ich möchte ganz kurz hier am 1. Samuel 15. Samuel sagte zu Saul: Jahwe hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn, so spricht der Herr der Herrscharen. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihnen, an allem, was er hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann, Frau, Kind, Säugling, Rind, Schaf, Kamel und Esel. Oh. Also, Freunde, das ist kein Gott, den wir meistens in unseren Gemeinden gepredigt bekommen. Ja, aber wenn ihr euch überlegt, ja, wenn, lasst uns mal das ausspinnen, ja, wenn Haman das geschafft hätte, ja, wenn Gott nicht, also versteht ihr die Gefahr des Volkes, ja, genauso wenn ein Vorfahre von Hitler ausgelöscht wäre, dann wäre der Holocaust vielleicht auch ganz anders geschehen. Naja, das sind so Gedanken, nur um aufzuzeigen, was passieren kann oder warum Gott manchmal so hart verfährt, weil er einfach den größeren Plan hat. Ja, und genauso sagt Gott auch hier im Vers 20: Saul antwortete Samuel: Ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen. Der Herr hat mich gesandt, Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht, Amalek den Ballen vollstreckt, aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe, Rinder und das Beste. Ja, Samuel sprach aber, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme Jahwes gehorcht. Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Witter. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und da sehen wir, lasst uns das neu in das Wort gehen, dem Wort hundertprozentig Gehorsam geben, Gott fragen und Gott sagen, wir wollen dem Wort gehorsam sein auch und es nicht ablehnen, ja, auch nicht diese krassen Ansagen, wenn etwas mit dem Bann vollstreckt wird. Gott hat seine Gründe. Gott hat seine, auch heute, ja. Heute, wenn Gott sagt, ich hasse es, wenn mein Land geteilt wird. Wehe dem, der mein Land teilt, Joel, ja. Sie haben mein Land geteilt. Gott wird die Nationen zur Rechenschaft ziehen, die dafür einstimmen. Die Personen zur Rechenschaft stimmen, die es im Herzen nicht klar haben, dass dieses Land Gott gehört und er es hasst, wenn es geteilt wird. Dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist und nicht von Palästina. Ja? Und dass dieses Wort Palästina dem Herrn ein Gräuel ist. Okay? Lasst es uns einfach auch ernst nehmen, dieses Wort Gottes. Und da möchte ich euch gerne ermutigen. Immer, und damit schließe ich jetzt ab, Esterbuch 3,8. Dort kommt nochmal eine Kernaussage, womit Haman eben dann diesen Beschluss, das Volk auszulöschen, wiederbringt. 3,8, das sagte Haman zum König, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind von denen jenes anderes Volkes verschieden. Richtig, Amen. Die Tora ist verschieden von allen anderen Gesetzen dieser Erde. Und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Ja? Es geht um die Treue zu Gott und seinem Wort. Oder die Treue zu seinem Wort und dadurch zu Gott. Ja, also, ihr wisst, ich bin auf einem Weg zurück zur Wahrheit, zurück zum Wort. Ja, und das ist Teil davon. Ja, ich mache jetzt hier eine Pause für die, denen es manchmal ein bisschen zu lang ist. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen. Normalerweise ist es ein bisschen kürzer, aber auch gerne Feedback könnt ihr mir gerne geben. Und ich denke, ich werde dann auch die nächste Session im Anschluss daran setzen, wo wir dann weiterschauen. Viel Spaß, schönen Tag und auch an die Freunde, die neu sind in der Gruppe, herzlich willkommen und denkt bitte alle daran, Kommentare oder Eindrücke oder auch, was ihr mir Feedback geben möchtet, bitte auf meinen Alexander, also auf meinen privaten Kanal und nicht hier rein. Wenn es mal passiert, wir sind nachsichtig, aber denkt damit dran, bitte. Okay, Shalom, ihr Lieben, und bis bald. Ciao.